Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe mit Shanley Anwar.
Hallo, schön, dass ihr da seid. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Das kennen wir doch alle, dieses Gefühl, ne? Und manchmal sind wir dann so fixiert auf diese neue Liebe, dass wir andere Beziehungen, Freundinnen und Freunde zum Beispiel, aus dem Blick verlieren. Kennt ihr das auch?
Als ich in eine Beziehung gekommen bin, habe ich ein paar Freunde vernachlässigt. Unbewusst natürlich, aber dann mit der Zeit hat man einfach gemerkt, dass man einfach seine Freunde verloren hat. Natürlich fand ich das schade im Endeffekt, weil als ich dann mit meiner Ex dann Schluss gemacht habe und versucht habe, wieder die Freundschaften aufzubauen, war es dann komplett anders, weil dann auch ein Jahr oder mehrere Monate vergangen sind.
Wie verändern Liebesbeziehungen, vor allem neue vielleicht, unsere Freundschaften? Und was ist, wenn ich jetzt selber diese Freundin oder der Freund bin, die so ein bisschen hinten überfallen? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Klassiker. Wir sind in einer neuen Beziehung und haben dadurch immer weniger Zeit für Freundinnen und Freunde zum Beispiel. Aber es gibt manchmal auch durch neue Liebesbeziehungen auch andere Konflikte, die sich dann auftun können. Wie wir eben damit umgehen können, dazu berät Paartherapeutin Ivy Blum nicht nur eben zu romantischen Beziehungen, sondern auch zu Freundschaften. Und wir haben eben die Geschichte gehört, man hängt so viel mit der Partnerperson ab, dass man seine eigenen Freundschaften so ein bisschen vernachlässigt. Kann man das eigentlich frisch Verliebten wirklich übel nehmen?
Also das kennen wir natürlich alle. Und vorweg, ich kann total verstehen, dass man als Freund oder Freundin enttäuscht ist, wenn man sich so fühlt, als würde man aufs Abstellgleis gestellt werden, sobald sich eine neue Beziehung anbahnt. Das kann mitunter wirklich frustrierend sein und man kann auch traurig sein, weil man ist ja zum Beispiel immer gemeinsam weggegangen. Also die Wochenenden waren immer verplant und plötzlich fällt das Ganze einfach weg. Ich finde allerdings schon, dass man seinen engen Freunden und Freundinnen diese Verliebtheitsphase gönnen darf. Im Endeffekt kennen wir das ja auch alle, dass sich dieser Fokus vollkommen verschiebt. Also wirklich nur noch das Objekt der Begierde im Kopf ist. Und dafür können wir nicht mal was. Diese intensive Verliebtheit ist tatsächlich wie eine Hirnvergiftung, so sage ich das gerne. Da sind so viele Hormone unterwegs, vor allem Dopamin. Und Dopamin sorgt dafür, dass das, was wir wollen, dass wir das genau jetzt wollen. Und das ist eben das Objekt der Begierde. Ja, dann haben wir noch Oxytocin, jede Menge Endorphine. Und deswegen ist die Zeit mit der neuen Liebe ganz besonders aufregend und auch erfüllend. Und deswegen wollen wir emotional und auch zeitlich natürlich ganz viel in diese neue Beziehung investieren. Und man darf sich da als Außenstehender oder Außenstehende sagen, okay, diese intensive Verliebtheit, die hält ja in der Regel nicht ewig an. Das sind jetzt ein paar Wochen bzw. Monate und dann folgt ja auch wieder der Alltag, in dem auch Freundschaften oder persönliche Interessen wieder mehr Raum finden. Und vielleicht können wir uns da alle hin und wieder in Erinnerung rufen, auch in Verliebtheitsphasen unsere wichtigen Kontakte zu pflegen, weil ein gesunder Freundeskreis ist natürlich auch eine wichtige Stütze, wenn es jetzt mal schlecht läuft, ne? Ich würde einfach zu Verständnis und Geduld von Seiten der Freunde oder Freundinnen raten. Der Kontakt sollte natürlich nicht völlig abreißen. Hier kann man ja, wenn man sich jetzt vernachlässigt fühlt, seine Gefühle ehrlich, ohne Vorwürfe, das ist wichtig, äußern. Also ein ganz freundliches Gespräch ohne Schuldzuweisungen. Und so kann man Missverständnissen vorbeugen und auch die Verbindung stärken.
Okay, Geduld haben, das nehme ich mit. Und dieser Moment, Schmetterlinge im Bauch, das ist ja eine Phase von circa 3 Monaten. Was ist eigentlich danach? Also in der Freundschaft den Dialog suchen, als Freundin, als Freund dann auch irgendwie Zeit einfordern?
Also die ganz intensive Verliebtheitsphase, die dauert nicht nur 3, sondern in der Regel 3 bis 6 Monate. Und danach, ja, natürlich darf man als Freund oder Freundin Zeit einfordern. Also respektive darf man das natürlich auch schon währenddessen. Und man sollte das Gespräch suchen und gucken, dass man über all die Gefühle, die eventuell entstanden sind während der vergangenen Monate, in denen man sich jetzt eventuell vernachlässigt fühlte, spricht und es auch aufarbeitet. Ja, und wie in jeder anderen Beziehung geht es selbstverständlich darum, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Man darf die frisch Verliebten so ein bisschen dran erinnern, dass Freundschaft Zeit und Pflege braucht. Da könnte man zum Beispiel sagen, hey, ich vermisse unsere gemeinsamen Abende, unsere Disco-Besuche, whatsoever. Wann können wir denn mal wieder was zu zweit unternehmen? Das ist so ein kleiner Hinweis, dass dieses Verliebtheitskonglomerat gerne auch mal aufgelöst werden kann. Ich finde ja generell, Freundschaften sind oft die eine Konstante im Leben, während Beziehungen immer mal wieder auseinandergehen können, insbesondere in der heutigen schnelllebigen Zeit. Freunde sind, das sagen ja ganz viele, die Chosen Family und tragen auch dazu bei, dass das Leben vielfältig und ausgeglichen bleibt und das darf man schon würdigen.
Okay, aber nicht jeder oder jede von uns traut sich ja so ein offenes Gespräch auch zu. Wenn man es nicht anspricht, dann kann natürlich auch Frust entstehen und den frisst man vielleicht auch mal ein bisschen in sich hinein. Aus dem Eine Stunde Liebe-Team hat Joyce Lee sich in Köln umgehört. Sie hat 5 verschiedene Geschichten gesammelt, wie Freundschaften sich durch Beziehungen verändern können. Die erste haben wir ja ganz am Anfang gehört und hier ist Nummer 2.
Ja, ich hatte einen langjährigen Freund. Wir haben sehr viel zusammen gemacht, immer Wanderungen gemacht zusammen, spazieren gehen, irgendwie jeden Tag irgendwie was Cooles gemacht. Man hatte halt eine Freundin bekommen seit kurzem quasi und sind relativ früh zusammengezogen, die beiden. Und dann ist er quasi von meinem Ort weggezogen und dann haben wir uns halt viel weniger gesehen und dann ist halt die Freundschaft leider kaputt gegangen dadurch, weil halt die Entfernung einfach zu groß geworden ist und dadurch halt manchmal so viel zusammen gemacht hat, nicht mehr so oft dich gesehen hat und so weiter und so weiter, genau. Also man hat es mal ein bisschen so angesprochen, sage ich mal, aber nicht tiefer reingegangen, sage ich jetzt mal, ja. Aber ich war schon ziemlich enttäuscht, würde ich sagen, weil Freundschaft ist ja schon ziemlich viel wert. Man hat sie halt jeden Tag gesehen, hatte immer einen Ort, wo man sich irgendwie hinflüchten konnte oder wo man halt reden konnte mit jemandem. Und sie halt nicht mehr zu sehen, ist halt schon, hat irgendwie wehgetan so ein bisschen, sage ich jetzt mal.
In diesem Fall ist da ja auch noch ein Umzug. Also der Freund zieht schnell mit seiner Partnerin zusammen mit der Neuen. Da verändert sich dann natürlich auch der Alltag und dann hat man eben die Freunde gar nicht mal mehr physisch so nah an sich dran. Wie siehst du das? Sollte man diese mögliche Distanz, die manchmal dann dadurch auch menschlich entstehen kann, schon beim Umzug ansprechen?
Also wenn man feststellt, dass die Freundschaft durch die neue Partnerschaft belastet wird, sich verändert und dann auch noch ein Umzug ansteht, kann man schon ansprechen. Ich meine, gerade die Geschichte zeigt ja, wie so eine neue Partnerschaft plus Veränderung, also der Umzug, eine Freundschaft theoretisch auch beenden kann. Gerade in dem Fall, in dem beschriebenen Fall, bedeutete die Freundschaft ja viel Sicherheit, Fluchtort und auch eine feste Konstante im Alltag. Dann kam die räumliche Distanz, die Priorisierung der neuen Beziehung und dadurch fühlt sich der Freund vernachlässigt und wahrscheinlich auch ersetzt. Wenn solche Gefühle dann unausgesprochen bleiben, führt das ziemlich schnell zu Frust. Und Frust in sich reinfressen, wissen wir alle, schadet nicht nur demjenigen, der es macht, sondern am Ende auch der Freundschaft als Ganzes. Wenn man sich dann irgendwann mal wieder trifft, dann gibt es immer irgendetwas, was zwischen den Menschen steht. Man zieht sich zurück und insgeheim entwickeln sich negative Gedanken und Gefühle dem oder der Freundin gegenüber. Dann wird der Verlust innerlich verarbeitet, anstatt jetzt in einem offenen Gespräch. Wenn man frühzeitig anspricht, gerade wenn die Freundschaft über mehrere Jahre hinweg bestand oder jetzt auch besonders tief ist, kann man vielleicht vorbeugen, kann man regelmäßige Treffen vereinbaren, wenn man weiß, okay, man sieht sich jetzt nicht mehr so oft, irgendwelche anderen Kommunikationswege finden, Videochats, Wochenendbesuche und so weiter und so fort. Wenn man die Freundschaft so pflegt, also nicht eine Fernbeziehung, sondern eine Fernfreundschaft, sowas kann sich trotz räumlicher Distanz näher anfühlen als so manchen Freund oder eine Freundin, der oder die um die Ecke wohnt. Alleine schon deshalb, weil man sich sehr bewusst Zeit nimmt für das Gespräch, was man dann führt.
Also es stimmt total. Ich habe auch so Freundschaftsfernbeziehungen, die dann eine ganz andere Tiefe haben. Aber wenn man jetzt immer wieder zum Beispiel Vorschläge macht und das nicht angenommen wird, dann kommt man ja auch ein bisschen in so eine unangenehme Situation. Keiner will ja jetzt als Freund oder Freundin so wie eine Klette rüberkommen, als ob man jetzt zu sehr klammert. Und das kann ja auch mit der neuen Partnerperson zu Konflikten führen. Wie gehen wir das denn am besten an?
Ja, also den richtigen Zeitpunkt für so ein Gespräch über Gefühle oder Enttäuschungen zu finden, das ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, aus den beschriebenen Gründen. Man hat auch immer ein bisschen Angst, den Freund oder die Freundin in Konflikte mit der neuen Partnerperson zu bringen, neben der Angst, zu bedürftig zu sein. Also ich würde so machen, statt direkt und spontan auf vermisste Treffen oder zu wenig Kontakte hinzuweisen, kann man ja über gemeinsame schöne Erinnerungen gehen. Kann zum Beispiel sagen, Mensch, guck mal, Beate, weißt du noch damals auf dem Dorffest, als du dieses blaue Zeug getrunken hast und dich danach auf links gedreht hast? Das war doch lustig. Könntest du dir vorstellen, dass wir das in einer kleineren Runde wiederholen? So haben wir jetzt direkt die Wertschätzung, haben die schönen Erinnerungen und der oder die Freundin bekommt dann die Möglichkeit, auch ein Treffen aktiv mitzugestalten. Am Ende geht es in der Kommunikation vor allem darum, vorwurfsfrei zu formulieren. Das ist ganz wichtig. Also nicht zum Beispiel sagen, Mensch, ich bin dir gar nicht wichtig oder sowas in der Art. Wir teilen unsere Beobachtungen und dazu die eigenen Gefühle. Am Ende folgt dann der Wunsch, den man hat. Und dann sprechen wir gemeinsam darüber, wie die Zeitplanung, wie sich auch die Prioritäten verändert haben und wie eben die Freundschaft trotz der neuen Partnerschaft Raum finden kann. Und nicht vergessen, hat man denn beidseitig in der Freundschaft auch versucht, den neuen Partner oder die Partnerin zu integrieren. Weil ein Konflikt, der sehr häufig entsteht, Konkurrenz. Da kann man ja entgegenwirken, wenn man dem neuen Partner oder der Partnerin ganz offen gegenübertritt und auch bereit ist zu gemeinsamen Aktivitäten.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Und jetzt, wenn wir nochmal drauf schauen, es ist so, wir lernen ja immer mehr in Liebesbeziehungen über unsere Bedürfnisse zu kommunizieren, im besten Fall. Ne? Auf der anderen Seite haben wir immer mehr Lebensabschnittsgefährtinnen und Gefährten, die dann nur wenige Jahre an unserer Seite sind. Freundschaften dafür meistens viel länger, eine größere Konstante im Leben. Aber gerade in Freundschaften kommunizieren wir dann manchmal weniger, was wir uns so wünschen. Woher kommt das eigentlich, Ivi?
Ja, das ist richtig. Das ist auch eine super spannende Frage. In Beziehungen sind wir sehr bewusst darüber, dass ohne Kommunikation nicht wirklich viel geht. Warum das bei Freundschaften ein bisschen anders ist, da gibt's mehrere Gründe. Also zum einen, Freundschaften sind irgendwie eine Selbstverständlichkeit, ne? Vor allem sollen Freundschaften unkompliziert sein. Man hat eine Anspruchshaltung oder so eine Erwartungshaltung, dass die Verbindungen zu Freunden und Freundinnen einfach bestehen bleiben. Also vor allem oder auch, wenn man manche Themen nicht anspricht. Freundschaften werden generell als weniger intensiv wahrgenommen als so eine romantische Partnerschaft. Ich meine, gut, klar, das, was die Freundschaft von der romantischen Beziehung unterscheidet, ist in der Regel ja nun mal die Sexualität. Da könnte es passieren, dass die Partnerschaft gegebenenfalls hin und wieder als intensiver betrachtet wird. Aber im Grunde soll die Freundschaft ein Selbstläufer sein. Wir haben so dieses Ideal der Unkompliziertheit. Und dann kann es natürlich sein, dass wir unsere Bedürfnisse zurückhalten aus einer Angst heraus, eben dieses leichte und lockere Fundament, was man so hat in der Freundschaft, zu belasten. Ne? Beziehungen, an die haben wir ja von vornherein auch größere Erwartungen, Exklusivität, Verbindlichkeit, gemeinsame Lebensplanung. Zu sowas setzt man sich ja gemeinsam an den Tisch. Wir haben die Nähe, die wir fordern. Und bei Freundschaften, da haben wir solche Erwartungen gar nicht. Da haben wir keine Ansprüche, wie sie perfekt funktionieren sollte. Und manchmal gibt es eben auch diese tiefe Vertrautheit, die oft dazu führt, dass man unausgesprochen einfach Dinge hinnimmt und eben auch annimmt, dass die andere Person schon weiß, wie ich ticke. Ja, man geht davon aus, dass Bedürfnisse zwischen den Zeilen verstanden werden und dass eben eine Freundin oder ein Freund keine ausdrückliche Erklärung braucht. Aber das wird am Ende eben zu Missverständnissen führen.
Das wollen wir natürlich nicht. Und Missverständnisse wiederum können ja auch zu Problemen führen. Aber da gibt es auch noch mehr. Hier ein Fall von Eifersucht durch neue Liebesbeziehung.
Diese Situation war, dass ein Freund sich in ein Mädchen verliebt hat. Die ist dann in den Freundeskreis gekommen, aber die Gefühle wurden leider nicht erwidert. Und dann hat ein anderer Kumpel sich in dieses Mädchen verliebt und sie sich auch in ihn. Und dadurch sind halt diese zwei Freunde jetzt auseinandergegangen, weil also der andere das Mädchen gekriegt hat und dass sich der andere verliebt hat. Und das war so ein bisschen schade.
Wie ist das ein gutes Beispiel, bei dem man sagen muss, es ist auch wirklich vollkommen okay, wenn Freundschaften zu Ende gehen. Also gerade wenn es so ein Liebesgefühlskuddelmuddel gab, muss man ja nicht mit einer Person weiter befreundet bleiben.
Also das ist ein ganz verzwickter Fall, der gar nicht so selten auftritt, wenn sich der Freund verliebt hatte und der andere hat jetzt nun diese Beziehung. Dann kann man sich natürlich durch den Erfolg des Freundes verletzt oder verraten fühlen. Das macht den Schmerz durchaus stärker und man hat so das Gefühl, mir wurde was weggenommen, mir wurde eine Chance weggenommen. Und natürlich haben wir auch die Frage nach der Loyalität. Man hat ja so eine unbewusste Erwartung an Freundschaften, dass Freunde die eigenen romantischen Interessen respektieren und sich zurückhalten. Und wenn diese unausgesprochene Regel gebrochen wird, dann verletzt das ziemlich tief und führt vor allem zu so einer Konkurrenzdynamik. Dann haben wir nicht nur die Situation, dass der Freund mit der unerwiderten Liebe zu kämpfen hat, sondern auch mit der Tatsache, dass ein enger Freund nun an der Stelle in der Beziehung steht, die man eigentlich selber gerne eingenommen hätte. Und das ist eine Art von Eifersucht, die weniger mit Besitzdenken als vielmehr mit der Zurückweisung an sich zu tun hat und vor allem mit dem Verlust von Vertrauen. Kann direkt auf Selbstwertgefühl gehen. Und die Sache mit der Loyalität, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, die man ja so unbewusst erwartet, das wird oftmals gar nicht ausgesprochen. Wir haben diese Regel, von der man ausgeht, dass sie für alle gilt. Aber ich vergleiche das jetzt einfach mal mit dem Gespräch über Treue, was wir in romantischen Beziehungen leider auch zu selten führen. Was bedeutet eigentlich Treue für dich? Wenn man hier im Vorhinein kommuniziert hätte, hätte man eventuell vorbeugen können. Und wenn man jetzt in den sauren Apfel beißt, also wenn das Kind dann eben in den Brunnen gefallen ist und man sagt, du, pass auf, die Situation, ich bin total verletzt, ich fühle mich zurückgewiesen, dann kann man schon schauen, wie man damit umgeht. Aber wir haben natürlich auch die andere Seite, also der Freund jetzt mit der neuen Beziehung, die genau weiß, dass der Freund oder die Freundin eben schon mal auf den eigenen Partner oder die Partnerin stand. Das ist auch was, was zwischen den Freunden steht und eine Freundschaft auf eine sehr harte Probe stellt, wenn es nicht sogar dazu führt, dass die Freundschaft beendet wird. Freundschaft und Liebe, leider, koexistieren nicht immer perfekt und wir können gerade in solchen Situationen lernen, mit eigenen Enttäuschungen umzugehen und auch mit unseren Erwartungen und die zu kommunizieren. Und ob das jetzt eine Situation ist, in der man eine Freundschaft beenden sollte, man muss sich ja fragen, wer ist denn eigentlich der wahre Freund? Derjenige, der jetzt aus diesem Loyalitätsgefühl die Gefühle zurückhält oder derjenige, der sagt, ja, das ist jetzt zwar super schmerzhaft für mich, aber ich wünsche mir natürlich auch für meinen Freund oder meine Freundin, dass er oder sie jemanden findet und geliebt wird. Aber wenn generell der Schmerz zu groß ist und man dann auch immer wieder feststellen muss, dass man selber nicht damit umgehen kann, dann ist das wohl schon ein Punkt, an dem eine Freundschaft zerbricht.
Also hier ist jetzt Eifersucht im Spiel, aber es gibt auch noch andere Formen von Eifersucht, ohne dass ich jetzt direkt eine Beziehung mit der neuen Partnerperson haben will. Also dieses Gefühl kennen ja vielleicht auch viele von uns. Früher war ich so die Person, mit der meine Freundin zuerst alles geteilt hat, was gerade so ganz stark in ihrem Leben los war. Und jetzt bin ich so ein bisschen an der zweiten Stelle. Oder auch, sie verbringt nur Zeit mit mir, wenn ihre Partnerperson gerade unterwegs ist. Ibi, wie gehen wir denn darauf ein?
Ja, es gibt diese Form von Eifersucht in Freundschaften, wenn man früher immer die erste Anlaufstelle für Sorgen, Gedanken und Erlebnisse war und plötzlich wird man irgendwie einfach durch die Partnerperson abgelöst. Ne, das tut schon weh. Dann hat man nicht das Gefühl, die erste Wahl zu sein, sondern vielleicht eben nur noch der Mensch, mit dem man Zeit verbringt, wenn der Partner oder die Partnerin gerade nicht verfügbar ist. Das ist enttäuschend. Das kann auch eifersüchtig machen. Da entsteht tatsächlich ein Gefühl von Zurückweisung und es hilft vielleicht erstmal, wenn man die eigenen Bedürfnisse und Gefühle reflektiert. Also wenn man sich fragt, was vermisse ich hier eigentlich genau? Ist es das Gefühl, wichtig zu sein? Ist es die Vertrautheit? Ist es einfach die Häufigkeit des Kontakts? Und so kann man die eigene Enttäuschung verstehen. Und man darf sich auch zugestehen, dass solche Gefühle total normal sind. So eine Erkenntnis reicht manchmal tatsächlich schon aus, um so eine innere Anspannung zu reduzieren und danach gehen wir eben ins Gespräch und nochmal wichtig, ohne Vorwürfe. Und in dem Gespräch kann man dann eben ansprechen, dass man die Gespräche, auch die Zeit, die exklusive Zeit, die man früher zusammen verbracht hat, vermisst. Und vielleicht entsteht ja dann die Gelegenheit, dass man neue gemeinsame Rituale und feste Verabredungen entwickelt und trifft. Und dann haben wir natürlich auch noch die Frage an die realistischen Erwartungen. Wenn wir jetzt schon über die Verliebtheitsphase gesprochen haben, die beruhigt sich ja nach ein paar Monaten. Und wenn wir sagen, Mensch, Freundschaft, ja, das ist was Langfristiges. Das verliert nicht an Wert, nur weil es vorübergehend jetzt in den Hintergrund rückt oder wenn ich vorübergehend in den Hintergrund rücke. Und wenn wir dieses Bedürfnis nach Exklusivität loslassen und einfach darauf vertrauen, dass unsere Bedeutung trotz der neuen Beziehung erhalten bleibt, das kann tatsächlich schon helfen.
Okay. Und manchmal gibt's auch noch deutlichere Konflikte. Wenn deine Freundinnen, Freunde, deine Partnerperson eben nicht akzeptieren, warum auch immer, dazu diese Geschichte.
Als ich mit meiner damaligen Partnerin zusammengekommen bin, hat wenige Monate später eine Freundin aus meinem Freundeskreis geheiratet. Natürlich waren wir alle eingeladen, inklusive der Partner. Und ich war die Einzige, die damals eine Partnerin hatte, auch noch relativ frisch. Ja, und dann habe ich von meiner Freundin erfahren, dass meine damalige Partnerin nicht zur Hochzeit eingeladen ist. Alle anderen Partner der Freundinnen aber schon. Und das hat mich damals so erschüttert, dass ich ja mit dieser Freundin, weil ich auch keine richtige Erklärung dafür bekommen habe, mit dieser Freundin gebrochen habe, weil ich mich so verletzt gefühlt habe, dass ich die Einzige bin, die die Partnerin, die auch noch eine Frau ist, nicht mehr zur Hochzeit bringen durfte.
Ja, Ibi, hier deutet sich an, vielleicht hätte die Freundin, die geheiratet hat, etwas gegen ein lesbisches Paar auf der Hochzeit. Wenn das so war, dann wäre es ja ein Fall von Homophobie, was wirklich sowieso schon hart ist, aber dann durch eine Freundin erlebt, noch härter, denke ich. Also wieder eine Geschichte, wo man auf jeden Fall überlegen kann, eine Freundschaft zu beenden.
Wenn die eigene Partnerperson, also der Mensch, den ich liebe, von Freunden oder Freundinnen nicht akzeptiert wird, aus welchem Grund auch immer, das tut immer weh. In der speziellen Geschichte, in der die eigene Partnerin jetzt explizit nicht zur Hochzeit eingeladen war, obwohl alle anderen Partner willkommen waren, das ist natürlich eine Form von Ausgrenzung. Da haben wir nicht nur die persönliche Verletzung, sondern auch das Gefühl, dass die Beziehung als lesbisches Paar nicht als gleichwertig anerkannt wird. Wenn wir jetzt mit einer Partnerperson Unstimmigkeiten oder Differenzen haben, das ist ja eine Sache, da können wir viel durch Abstand machen oder natürlich eben auch durch Kommunikation und das Ganze lösen. So eine explizite Ablehnung, vor allem ohne eine klare Erklärung, das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Art von Schmerz und Kränkung, weil gerade wenn wir keine Erklärung bekommen, dann suchen wir uns die selber und das macht keinen Spaß. Dann haben wir nämlich immer ganz viel Raum für Interpretationen und Vermutungen. Bleiben wir eben bei dieser Geschichte, da könnte man das als Homophobie verstehen. Vorurteile, Ausgrenzung aus der Gesellschaft, das ist das eine. Aber solche Vorbehalte von den eigenen Freunden und Freundinnen, das trifft noch tiefer, weil wir in Freundschaften eben Akzeptanz und Verständnis erwarten. Und wenn wir so ein deutliches Zeichen von Ablehnung erfahren, das stellt ja die ganze Basis der Freundschaft in Frage. Die Entscheidung, dann die Freundschaft zu beenden, das ist eine schmerzhafte Entscheidung, aber Selbstschutz und die eigenen Werte, die sind natürlich auch wichtig. Und eine Freundschaft, die nicht in der Lage ist, die Lebensentscheidungen und die Liebe des anderen zu respektieren, die hat wenig Basis, die hat wenig Substanz und kann langfristig auch mehr schaden. Da ist es gesünder, sie zu beenden und sich von Menschen zu trennen, die die eigene Identität und die Menschen, die einem wichtig sind, nicht respektieren.
Ja, ich denke, man kann da wirklich auch mal Konsequenzen ziehen. Was aber wichtig ist, Trennung, egal ob von Liebesbeziehungen oder Freundschaften, man merkt ja, wie sehr die Frau, die wir gerade eben gehört haben, sich eine Erklärung gewünscht hätte. Dann würde so ein Bruch in der Freundschaft auch leichter zu verdauen sein, wenn man eben wüsste, warum wurde ich jetzt explizit von der Hochzeit als Paar ausgeschlossen?
Tatsächlich ist so eine fehlende Erklärung oftmals viel schmerzhafter, weil man einfach nicht weiß, handelt es sich jetzt um persönliche Differenzen, handelt es sich um Vorurteile oder gibt es vielleicht ganz banale andere Gründe. Ohne Erklärung bleibt man immer alleine mit seinen Ängsten, mit seinen Annahmen und das macht die ganze Situation noch belastender und teilweise ja auch quälend. Eine ehrliche Erklärung gibt die Möglichkeit, die Gründe zu verstehen, zu verarbeiten. Manche Dinge kann man vielleicht ja akzeptieren und auch wenn man sie jetzt nicht gutheißen muss. Ne? Bei dieser Hochzeitsgeschichte gab es ja vielleicht eine logistische Erklärung oder eine persönliche. Dieses Bedürfnis nach dem Warum oder diese Antwort auf die Frage Warum spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wenn die Kommunikation fehlt, dann bleiben Ungewissheit, bleiben Selbstzweifel. Man grübelt die ganze Zeit darüber, habe ich was falsch gemacht, werde ich nicht akzeptiert. Eine ehrliche Antwort kann natürlich auch wehtun, aber gibt uns Orientierung für den eigenen Platz und den Wert der Beziehung.
Manchmal ist es jetzt eben kein harter Bruch, aber es gibt dann einen Riss, der entsteht. Hier unsere letzte Geschichte zu Konflikten in Freundschaften, die durch eben neue Liebesbeziehungen ausgelöst werden.
Mein damaliger Ex-Freund, der war der Cousin einer sehr guten Freundin und die fand das irgendwie gar nicht gut, dass wir zusammengekommen sind. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt, weil alle anderen haben sich gefreut. Sie hat Dinge gesagt, die ich niemals von ihr erwartet hätte, von einer sehr, sehr guten langjährigen Freundin. Und seitdem ist irgendwie so ein Riss in der Freundschaft entstanden. Wir sind immer noch befreundet, gut befreundet, aber bei mir ist einfach dieser Riss geblieben, leider. Der ist auch irgendwie nicht mehr so zu reparieren, so wie das dann ist. Wir haben darüber gesprochen öfter und es fiel ihr auch irgendwie sehr, sehr schwer, sich dafür zu entschuldigen. Und wenn sie sich dann mal endlich entschuldigt hat, hat sie trotzdem noch, also sie hat sich entschuldigt und hat gesagt, aber. Und dann kam nochmal ihre Erklärung dafür, warum sie so gehandelt hat. Also ist diese Entschuldigung ist ja dann wieder zunichte.
Also hier nochmal vieles von dem, was wir schon angesprochen haben, ist da drin. Der Versuch einer offenen Aussprache, aber trotzdem bleibt es vage, was genau das Problem ist. Man hält die Freundschaft aufrecht, aber da ist irgendwie ein Riss. Kann man so einen Riss kitten?
Vielleicht entstand der Riss tatsächlich weniger durch die Ablehnung selber, sondern eher durch die Art, durch die Härte, wie die Freundin ihre Bedenken geäußert hat. Und wenn so eine Entschuldigung dann immer relativiert wird, man mit Rechtfertigungen ankommt, Das verbessert es ja auch nicht. Hier gibt es jetzt keinen dramatischen Abschluss, es gibt keinen großen Streit, sondern eher so eine schleichende Distanzierung. Beide halten zwar an der Freundschaft fest, aber man spürt ja den Vertrauensverlust. Und das Bild der Freundin hat sich auch dauerhaft verändert. Man kann hier zwar den offenen Dialog suchen, falls man diese Freundschaft kitten möchte. Da geht's dann aber über oberflächliche Entschuldigungen hinaus und beide Seiten müssten ihre Gefühle und auch ihre Gründe ehrlich reflektieren und vor allem ausdrücken. Ja, also vielleicht können wir an dieser Stelle mal sagen, eine echte, aufrichtige Entschuldigung bedeutet Verantwortung übernehmen, eben ohne zu relativieren. Man kann sich dann überlegen, wie man zukünftig besser miteinander umgeht. Vielleicht kann man sich bei unangenehmen Themen erstmal zurücknehmen, bevor man jetzt aus dem Affekt heraus reagiert und irgendwelche Dinge sagt, die man später bereut. Und zukünftig kann man abmachen, direkt und verständnisvoll zu kommunizieren. Freundschaften haben, auch wenn sie sehr lange bestehen, auch wenn sie sehr innig waren oder tief sind, Freundschaften haben ihre Grenzen. Und wenn so ein Riss nicht mehr zu reparieren ist, dann bleibt die Akzeptanz, dass diese Freundschaftsbeziehung sich einfach verändert hat. Da kann es eben helfen, diese gewisse emotionale Distanz einfach zuzulassen. Vielleicht kann sich die Freundschaftsbeziehung auch dahin entwickeln, dass sie eben mehr auf Akzeptanz als auf völliger Harmonie basiert.
Macht es Sinn, dass man sich bei Konflikten unter Freundinnen oder Freunden einfach vielleicht auch andere aus dem Freundeskreis dazu holt, so ein bisschen als Vermittlerin, als Vermittler, wenn man es zu zweit dann vielleicht doch nicht so schafft?
Also ich in meinem Job bin natürlich immer dafür, dass man sich einen Vermittler bei Konflikten hinzuzieht. Es macht immer dann Sinn, wenn man das Gefühl hat, sich bei Streitereien zum Beispiel im Kreis zu drehen. Man kommt einfach nicht weiter. Und wenn man vor allem das Gefühl hat, der Situation alleine nicht gewachsen zu sein. Und ja, man kann da auch eine Person aus dem Freundeskreis wählen. Der Vorteil: dieser Mensch hat meistens ein gutes Verständnis für beide Seiten, kennt die Dynamiken der Freundschaft, kennt natürlich auch die Probleme, kennt die Herausforderungen und kennt natürlich auch die Stärken, kann gegebenenfalls sensibler auf die Beteiligten eingehen. Der Nachteil, wenn man sich jetzt einen engen Freund oder eine enge Freundin hinzuzieht, die Person steht den Beteiligten meistens nah. Die möchte natürlich helfen, kann allerdings selber emotional involviert sein und ergreift dann eventuell Partei. Also es muss immer klar sein, welche Rolle so eine vermittelnde Person hat. Es geht nicht darum, Lösungen vorzugeben, sondern das Gespräch zu moderieren. Es geht darum, dass jeder gleich viel sprechen darf, dass niemand unterbrochen wird. Und generell ist natürlich wichtig, dass die Person, die das Gespräch leitet, von beiden gleichermaßen respektiert wird. Und eine Alternative ist natürlich immer ein unbeteiligter Dritter. Kann eine Paarberatung sein, ja, die kann auch in Freundschaften helfen. Das ist nicht nur für romantische Beziehungen oder Eheleute gedacht.
Nochmal zum Schluss, sollten wir uns vielleicht bewusst machen, dass heutzutage eben Liebesbeziehungen vielleicht eher kürzer sind, Freundschaften dann die größere Konstante im Leben, die einen auch richtig begleiten. Vielleicht sollte man sie deshalb auch nochmal bewusster pflegen. Könnte man dafür bestimmte Rituale finden für Freundschaften?
Also ich finde, bei allen Menschen, die uns wichtig sind, dürfen wir uns hin und wieder daran erinnern, dass sie nicht selbstverständlich da sind. Und das gilt natürlich auch für Freundschaften, die uns ja in verschiedenen Lebensphasen und über viele Jahre hinweg begleiten. Und genauso wie wir mit unserem Partner oder unserer Partnerin Zeit einplanen, können wir auch feste Freundschaftsdates in den Kalender schreiben. Da können wir noch so oft über Stammtischbrüder lästern oder das Altbacken finden, aber wöchentlich oder monatlich so ein Happening einplanen, das ist gar keine schlechte Idee. Weitere schöne Rituale wären zum Beispiel auch ein Freundschaftsevent, dass man zum Beispiel immer gemeinsam eine Nikolausparty feiert oder ein Sommerfest veranstaltet. Und jeder kennt natürlich auch den Spruch, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und das ist nicht nur so ein Spruch. Es geht auch jetzt nicht speziell um Dinge, die Geld kosten. Das kann eine kleine Postkarte sein. Das kann auch einfach die eigene Verpflichtung dazu sein, regelmäßige Check-ins vorzunehmen und mal zu fragen, du, wie geht's dir? Bin daran interessiert, was passiert gerade so in deinem Leben? Und dann haben wir das Thema Dankbarkeit. Wir dürfen gelegentlich ausdrücken, was wir an der anderen Person schätzen. Und ein weiteres Ritual wären auch gemeinsame Projekte oder Hobbys. Gemeinsam zum Sport gehen oder Kurse belegen. Und wenn wir von Freundschaften sprechen, die über eine räumliche Distanz hinweg funktionieren müssen, dann könnte ein Ritual darin bestehen, Telefonate oder Videochats zu festen Zeiten einzuplanen oder eben auch mal einmal im Jahr einen gemeinsamen Trip zu unternehmen und natürlich regelmäßige Besuche.
Ivy Blum, Paartherapeutin, die aber auch zu Freundschaften beraten kann. Link zu ihrem Insta-Profil ist in den Shownotes. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt New Love, Same Shit, wie man bestimmte Beziehungsmuster eben in der Liebe durchbrechen kann. Mit dem oder der Ex nach der Trennung noch befreundet sein. Das gelingt einigen ja auch ganz gut. Aber bei Caro aus dem Liebestagebuch, da war das ganz anders. Als sie sich vor 2 Jahren von ihrem Partner getrennt hat, da war gar kein Freundschaftsvibe wirklich zu spüren. Im Gegenteil, die waren 10 Jahre zusammen. Caro wollte ja Polyamor leben, ihr Freund nicht. Und dann kam das eben dazu, dass sie sich getrennt haben. Er blieb tief verletzt zurück. Und dann schickte er wütende Nachrichten, bis sie ihn blockiert hat. Über ein Jahr hatten die beiden keinen Kontakt. Absolute Funkstille. Doch irgendwann kriegt Caro eben mit, dass ihr Ex seine Arbeit verloren hat. Und das war so ein Job, von dem er sein Leben lang geträumt hat und der für ihn wirklich so wichtig war, für den er so gekämpft hat. Und dann wählt Caro plötzlich doch nochmal seine Nummer.
Und ich so, ja, wie geht's dir? Sag, ich muss wissen, wie es dir geht. Und dann haben wir geredet, wir haben eine 3/4 Stunde lang oder so, haben wir einfach darüber gesprochen. Es war irgendwie ja, voll schön, dass wir so reden konnten. Das Telefonat hat geendet mit, lass uns mal treffen und aussprechen. Dass wir einfach nochmal darüber reden und offen darüber sprechen. Dann bin ich zu ihm gefahren, Tee getrunken, Shisha geraucht, was wir voll oft zusammen gemacht haben. Und haben echt sehr persönlich geredet und das war echt cool, weil also ich war emotional, ich habe auch ein bisschen geweint, er hat auch ein bisschen Tränen in den Augen. Wir haben wirklich ganz offen gesprochen, viele Missverständnisse ausgesprochen und auch Verletzungen. Ja, es war so ein schöner Abschluss und danach haben wir uns sogar noch 1-2 Mal, bin ich bei ihm vorbeigefahren, war so, ja, ich bin in deiner Nähe, hast Zeit und so, ja, komm rum. Und dann haben wir Trash-TV geguckt und Süßigkeiten gegessen, was wir auch immer gern gemacht haben. Und das war irgendwie ganz cool und so once in a while schreiben wir uns einfach mal oder schicken uns irgendwelche witzigen Videos oder so. Und, also ich habe dann auch mit ihm drüber gesprochen, aber ich habe es erst von wem anders erfahren, dass er gerade eine Frau datet, bei der er das erste Mal seit unserer Trennung wieder so richtige Verliebtheitsgefühle hat und sowas. Und das freut mich sehr, muss ich sagen. Als wir dieses Aussprachetreffen hatten und wir uns das erste Mal gesehen haben wieder, ich bin da ja nicht geblieben oder so, das wäre jetzt auch ein bisschen zu krass gewesen, da zu übernachten. Mein Bruder wohnt in derselben Stadt und ich bin dann zurück zu meinem Bruder. Und der meinte auch so, ja, warte mal. Die Frage, die wir uns auch alle stellen, ist, hast du mit ihm geschlafen? Scheint anscheinend eine Frage zu sein, die man sich stellt, aber für mich war das überhaupt nicht. Also 0,0 in meinem Kopf, also wirklich gar nicht. Es gab keinen Körperkontakt, wir haben uns zur Begrüßung umarmt und zum Abschied umarmt. Aber ich hatte gar keine sexuelle Anziehung zu dem. Er auch nicht zu mir, also was ich sagen kann, weil er überhaupt gar keine Anstalten gemacht hat, irgendwie mir näher zu kommen oder irgendwas. Es war überhaupt gar kein Raum für irgendwie sowas. Und auch die Treffen danach, wir haben jetzt nicht gekuschelt oder irgendwie sowas, gar nichts davon. Wir haben einfach wirklich nebeneinander gechillt und das war echt gut so. Ich habe zu keinem Moment gedacht, so, oh, vielleicht wäre das jetzt schön, mich in seinen Arm zu legen oder so. Das hatte ich gar nicht mehr. Das ist gar nicht, also gar nicht. Und ich habe auch wirklich nicht drüber nachgedacht, so, oh, würdest du es nochmal mit dem versuchen oder so. Weil der Grund, und nämlich, dass wir wirklich sehr unterschiedliche Zukunftsvorstellungen haben, das ist ja immer noch da. Also egal, wie gut wir uns verstehen, das wird ja so familientechnisch und beziehungstechnisch nirgendwo hingehen. Das war ja der Grund der Trennung. Deswegen freue ich mich einfach über so einen leichten Kontakt und ich möchte gar nicht mir eine Hoffnung machen, dass es eine engere Freundschaft wird, weil das wird vielleicht auch seine, wenn er jetzt wieder eine neue Beziehung hat oder sowas, beeinflussen. Also ich würde ihn da ja voll behindern, irgendwie nur, damit ich mich gut fühle, dass ich cool mit meinem Ex gut befreundet bin. Ich bin happy mit einem leichten Kontakt und ab und zu mal chillen und wenn er halt sagt, so hey, die will das nicht oder so oder ich möchte das nicht, ja, dann kann ich das voll akzeptieren. Ich freue mich darüber, dass es überhaupt so ist, wie es gerade ist.
Ist doch gut, wenn da nicht komplette Funkstelle mehr ist, ne? Sondern so ein Austausch. Muss ja jetzt auch nicht direkt eine richtig dicke Freundschaft sein, aber ein Austausch, gerade wenn man eben 10 Jahre im Leben geteilt hat. Eine Stunde Liebe kommt mit dieser Geschichte zum Ende. Ich bin Shanley Anwar und ich danke wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.